irgendwie, wenn man jetzt so guckt, alle, die so ein bisschen spät angereist sind und vielleicht dann das ein oder andere Mal ein bisschen Probleme mit Hitze hatten, haben es, glaube ich, da in dem Rennen auch Faustdicke über die Ohren bekommen. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Der Trailrun Berlin ist Geschichte. PTO Championship in Dallas sind Geschichte. Ironman 73 in Dresden ist Geschichte. Wir haben eine spannende Folge heute vor uns.
Aloha, Kalle. Ja, kann ich dir sagen, obwohl im Trailrunwald natürlich gelaufen wurde, war trotzdem ein Hauch Triathlon da. Denn Dresden lief parallel, das hatte ich natürlich so ein bisschen im Hinterkopf. Und mit Maximilian Müller hat die Klassikdistanz ein Triathlet gewonnen und ist da richtig straff durch die Berge gelaufen. Eine 10 mit über 300 Höhenmeter in 38, 48. Chapeau. Das war straff. Gute Vorstellung. Letztes Jahr hat er noch die XL-Strecke gewonnen. Dieses Jahr hat er gesagt, 10er reicht. Ist ein geiler Wald, tut aber schön weh. So, und das war der Trailrun Berlin. Nein, der war natürlich noch viel mehr. War richtig geil, war richtig schön. Glück gehabt mit dem Wetter. Hast du was aus Dresden gehört? Ich habe dich nicht an der Startlinie gesehen.
Ja,
Ja, du bist nicht im Ergebnisdienst.
ich bin nicht im Ergebnisdienst, ich bin auch nicht gestartet. Also ja, ich denke, das Rennen war sehr, sehr interessant. Es waren auch sehr, sehr gute Leistungen, auch wenn man irgendwie dachte, dass das Profifeld bei den Männern ganz schön ausgedünnt war. Ich habe ja die Starterliste gesehen und mir die zweite Hälfte mal angeschaut. Und da waren ein paar Namen dabei, die halt echt ja schon richtig was gerissen haben. Vielleicht auch aus der Kurzdistanz kommen und da habe ich eigentlich schon viel erwartet. Ja, sonst habe ich von zwei Amateuren, die ich ein bisschen betreue, gehört, wie es war und auch von dem einen oder anderen Profi. Also das Rennen an sich hatte vieles. Es hat Spaß gemacht, war natürlich auch sehr, sehr hart. Und ja, wenn man Franz Löschke beziehungsweise ja, also seine Leistung analysiert, dann kann man sagen, Franz hat das Rennen ganz eindeutig im Wechsel gewonnen, weil er mit Mut belohnt wurde und seine Aerodynamik aufrechterhalten hatte. Und aus Leipziger Sicht, Caro Pole bei den Frauen, also auch wenn natürlich ja alles auf nach Dallas schaut, war die Leistung von ihr, denke ich, trotzdem richtig gut. Sie ist ja auch bei Daniel, war mega happy und ja, hat er, glaube ich, als Siegerin auf dem Podest auch echt geweint. Und das war halt cool zu sehen. Ja, und sonst denke ich, dass die Amateure das auch gut gemeistert haben. Schade war es, dass am Ende halt nur knapp 400 Starter waren. Ja, und dass halt Leute wie Maurice oder so, was ich aber auch verstehe, dann früh bei 7 Grad und Regen das Fahrrad wieder aus der Wechselzone geschoben haben und gesagt haben, boah, in Richtung Kona, das ist jetzt echt eine zu heiße Nummer.
Ja, kann ich auch verstehen. Die haben sogar Neoprenpflicht angeordnet, weil es offensichtlich so widrige Bedingungen waren und die Schwimmstrecke zusätzlich noch verkürzt. Ich weiß gar nicht, wie weit die am Ende geschwommen sind, aber den Zeiten nach kann das nicht viel gewesen sein.
Na, ich glaube, es waren so 750 offiziell, ja, 850 Meter. Und ja, kleiner Sidefact noch, bei den Höhenmetern haben sie sich wohl ein bisschen verrechnet. Also es waren irgendwie anstatt 500 ausgeschrieben, waren es dann 1000. Also hatte dann doch ein bisschen quasi Anspruch die Strecke. Genau, und sonst war der Rennverlauf relativ interessant. Also vor allen Dingen, ich habe mich halt stark mit dem Herrenrennen beschäftigt.
Okay, können wir ja mal einsteigen, weil ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Also wir machen am besten jetzt inhaltlich erstmal Dresden, ja, erstmal das Wichtige. Und dann können wir ja mal in die US Open reinschauen, weil da war auch einiges los. Also was waren so deine Rennverlaufseindrücke? Ich habe gesehen, Franz Löschke hat gewonnen und ich habe auf Platz 10 einen wohlverdienten, ehrwürdigen Namen gefunden, und zwar ein Rählert. Und das war der Michi Rählert. Der war schließlich schon mal 73 Weltmeister vor vielen Jahren. Und der schließt die Top 10 ab. Und dazwischen war aber auch eine ganze Menge los.
Genau, also ja, Franz, was man sagen muss, halt einfach mit seinen, puh, jetzt keine Ahnung wie lange, aber ich kenne ihn ja auch persönlich, ich würde jetzt einfach mal im Raum werfen, 20 Jahre plus Triathlon-Erfahrung, hat halt einfach, wenn man in Summe zusammenrechnet, 2,5 Minuten schneller gewechselt und ja, hat das Rennen halt dann gut kontrolliert, war relativ schnell vorne. Und alle, die sich halt irgendwie was angezogen haben, also das kann man relativ gut an den Wechselzeiten sehen. Also wer halt irgendwie eine 50 Sekunden oder eine Minute länger braucht in der ersten Wechselzone, der hat sich halt eine Weste oder so angezogen. hatte halt die Gruppe verpasst bei den Männern und hat halt in den ersten 25 Kilometern nochmal 3 Minuten aufgebrummt bekommen. Und ja, wann das aus Leipziger Sicht dann vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist Leonard Arnold, der quasi in Leipzig ja auch trainiert und beim Leipzig Triathlon 2021 Zweiter war, der mich kurz vom Ziel noch geholt hat, hat in Dresden mal ein richtiges Brett rausgehauen und hat dann eine 1:10 mit auf der Laufstrecke abgelassen. Also ja, die Laufzeiten werden immer schneller. Es geht auf alle Fälle ab. Und ja, gut, Franz hat es mit Erfahrung gemacht, aber dass ein Franz Löschke irgendwie nur die 5. oder 6. Laufzeit hat, das ist, glaube ich, auch nicht so selten. Ja, Comeback, den hatte ich eigentlich noch auf der Rechnung, ist Andrea Salvesberg, ein Schweizer, auch Olympiastarter, eine Bestzeit auf einem flachen Halbmarathon, glaube ich, da kann im Triathlon aktuell, können dort wenige mithalten mit 1:04, war aber lange verletzt. Und ja, also Triathlon ist halt dann doch nochmal was anderes, aber der ist halt sonst eigentlich auch immer ein Podiumskandidat, der 1:10, 1:11 laufen kann, hat dort sein Comeback gegeben. Ich wusste das mit der Verletzung nicht, habe mir ja halt bloß geguckt, okay, und habe halt gesehen, okay, 1:14, hätte ich ihn eigentlich sogar auch in Richtung 1:10 zugetraut und habe ihn eigentlich auch als Podiumskandidat gesehen. Und ja, wen wir nicht vergessen dürfen, Jonas Hoffmann auf Platz 2, auch ein Deutscher, also quasi dreifaches deutsches Podium, 2 Lati-Slots jetzt quasi für Franz und Jonas, haben sich das auch verdient und ja, sind da, denke ich, erstmal relativ happy mit.
Wenn ich jetzt hier so die Splitzeiten ein bisschen angucke, war das ein einsames Rennen für den Franz, ne? Also wenn du sagst, der hat es im Wechsel gemacht, geschwommen sind die alle gleich ungefähr, muss eine Spitzengruppe gewesen sein, dann wechselt er schnell, weil er sich nichts überzieht und voll auf Aero bleibt, so wie du sagtest, ne? Egal ob 7 Grad sind oder nicht. Fährt dann noch 1 Minute schneller Fahrrad, also die reine Radzeit, und muss dann mit einem gehörigen Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen sein und hat das vielleicht auch ein bisschen taktisch verwaltet. Ja, am Ende hatte er noch fast 1,5 Minuten Vorsprung. Also das Ding sah bombensicher aus, jetzt von außen betrachtet. Ja, also geiles Ding. Hast du bei den Ladies irgendwas noch vom Verlauf mitbekommen? Wie ist es da, wie hat sich das Rennen entwickelt?
Ja, auch, also bei den Männern muss man nochmal sagen, ich glaube, die waren bis Kilometer 70 oder 80 alle zusammen und dann ist Franz irgendwie in der Abfahrt nochmal rausgefahren und hat dann aber den zweiten Wechsel 1:20 schneller gemacht als den Rest. Also hat da wahrscheinlich nochmal 2:20 gut gehabt. Und dann ist der Jonas Hoffmann schon nochmal gefährlich nahe gekommen, aber so wie du halt gesagt hast, kontrolliert und noch gekontert. Und bei den Frauen war es wohl so, dass ja quasi vorher, also auch 2, 3 Frauen zusammen geschwommen sind. Die waren dann, glaube ich, auch auf dem Fahrrad. Anne Reichmann, ja, auch bei der 73-WM schon Top 10, hatte, glaube ich, einen Platten, konnte dann durch die Kälte den Schlauch nicht wechseln, ist dann ausgestiegen. Und die Siegerin aus Estland hat irgendwie im Rennen einmal rechts überholt, wurde deswegen disqualifiziert und hat sich aber quasi bis zur Ziellinie mit der Caro Polo irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, hat das dann auch mit 1/2 Minute, boah, muss man im Ticker gucken, gewonnen. Aber aufgrund der Disqualifikation des Fehlers halt mit dem Überholvorgang dann halt ja aus dem Rennen genommen und Sieg für Caro Pole halt.
Ja, krass. Das sieht man ja gar nicht, wenn man die reine Ergebnisliste anschaut. Da ist die schon bereinigt. Das sieht man überhaupt nicht. Was man aber sieht, ist die Drittplatzierte. Die sollte man auch noch mal nennen, die Daniela Kleiser. Die hat eine brettharte Laufzeit hier stehen. Hier steht 1:18:20. Wenn man bedenkt, dass Franz Löschke eine 1:15 gelaufen ist, dann ist sie da richtig in the mix hier bei den Laufzeiten. Also das ist schon stark. Caro Pola hatte 1:22. Ja, und die auch sehr bekannte Dame aus Großbritannien, die Nikki Bartlett, ja, die hatte 1:24, mal so zum Vergleich. Wenn man da eine 1:18 drauf schwartet, ist schon anständig. Ja, da hätte ich mit einem mit einem Solo-Halbmarathon meine lieben Sorgen zurzeit. Ich glaube, das wäre nicht drin bei mir. Also bretthart, gute Ergebnisse bei schweren Bedingungen. Ja, und geiles Ding. Ironman 70.3 Dresden hat stattgefunden. Aber wie du jetzt schon so in einem Nebensatz sagtest, leider überhaupt nicht in dem Maß und in dem Umfang, wie es ursprünglich geplant war, mit über 2000 Anmeldungen. jetzt aufgrund des späten Termins, der Witterungsbedingungen, des ganzen Umbuchungserstattungswahnsinns, jetzt hast du da 400 Ergebnisse. Das ist, glaube ich, nicht das, was man sich vorgestellt hat in Dresden und in der Region. Aber der Auftakt ist gemacht, vielleicht wird es nächstes Jahr besser.
Ja, also definitiv. Ich denke, dass es besser wird und dass es jetzt ordentlich gemacht haben und dann vielleicht ein bisschen weiter nach vorne rücken. Also ich bin ja eigentlich so ein Freund, mich hat mal irgendjemand gefragt, wann man einen Triathlon veranstalten soll. Da meinte ich so, naja, entweder Anfang Mai oder Anfang Oktober, aber weil dort keine Rennen sind. Aber gut, das kann man halt wahrscheinlich, meine These muss ich dann auch immer überdenken, weil der September oder die zweite Hälfte kann schon ganz schön gefährlich oder risikoreich werden für einen Veranstalter. Ja, was noch in Dresden zu sagen ist, ich weiß nicht inwiefern, aber ich glaube so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er vorher schon involviert war, aber ich glaube, den Zielbanner diesmal hat auch Mike Petzold hochgehalten. Ja, vielleicht wissen das einige Hörer nicht, auf alle Fälle eine sächsische Triathlon-Ikone, also die ganze Familie und Mike halt auch mit Olympiateilnahme in Peking. Ist, glaube ich, schon cool, dass er sich da jetzt so ein bisschen als Aushängeschild des sächsischen Triathlons aus Bautzen auch so ein bisschen vorspannt und ja, da versucht das so als Diplomat so ein bisschen in die richtige Richtung zu rücken.
Finde ich auch geil. Der war immer aktiv. Der war auch in Leipzig mal am Start und in Fachkreisen der MP. Guter Mann gewesen, richtig gut. Der war damals in der schönen Truppe, als noch Daniel Unger, Jan Frodeno und Mike Petzold und noch ein paar andere, Steffen Justus. Das war, glaube ich, eine ziemlich geile Gang, die da Triathlon gemacht hat. Ich habe da so einige Geschichten gehört von Trainingslagern auf Lanzarote, die dann auch mal am Abend mit einem Bierchen endeten. Also da war gute Stimmung im Team.
Genau, und jetzt gibt er die Stimmung weiter am Streckenrand.
Ja, das muss auch so sein. Ne? Also man muss sich engagieren. Von der alten Garde sind viele, viele noch, also Jan selber ja noch Profi, ja, aber Daniel Unger ist im Verband aktiv und Steffen Justus ist Trainer, ich glaube sogar Bundestrainer. Ne? Also ich bin bei DTU nicht ganz so firm, aber auf jeden Fall geben die ihr Know-how weiter. Und bringen auch einiges voran, weil wir sind nicht so schlecht aufgestellt auf der Kurzstrecke. Ich glaube, Richtung Paris geht was.
Das kann sein. Also auf alle Fälle, da passiert jetzt ordentlich was. Und ist ja gut, dass da so ein bisschen, ja, keine Ahnung, die 5, 6 Jahre, die dort, wo es halt nicht ganz so war, dass man das jetzt wieder in die richtige Richtung biegt.
Jop. So sieht's aus. Lass uns mal über den Teich gucken, weil es waren auch diese PTO Open, diese US Open in Dallas, ja, da wir hatten es letzte Woche ein bisschen angekündigt, medial wieder wunderhübsch aufbereitet über Eurosport, Roman Knoblauch am Mic, der wird das gut kommentiert haben, ich war leider nicht in der Lage, das anzuschauen, weil Samstag war ich im Wald zum Vorrichten, Sonntag haben wir noch abgebaut, als die Männer dran waren, also habe ich das verpasst, ich kann nur die Ergebnislisten anschauen und jetzt auf das Hörensagen eingehen, was du so mitgenommen hast. Fangen wir mal mit den Mädels an. Ich gucke mir die Ergebnisliste an und sehe, erstens, erfreulicherweise eine Lucy Charles-Barkley, die weiter an ihrem Comeback gearbeitet hat und Richtung Kona offensichtlich ein bisschen Form zu bieten hat. Aber wahrscheinlich noch nicht da ist, wo sie gern sein möchte. So, dann sehe ich aus der Ergebnisliste eine Taylor Nipp, die inzwischen nicht mehr Rennrad fährt, sondern eine Zeitfahrmaschine, ja, und die einfach mal 4 Minuten schneller fährt als eine Lucy Charles. So, auf 80 Kilometer ist es schon mal eine Aussage. Und die nächste Quintessenz, die ich mitnehme, alle Damen in der Top 10 laufen so, sagen wir mal, zwischen 1,11 und eigentlich 1,14 so. Das ist so die Hauptrange. Paula Findlay mit 1,17 hatte wahrscheinlich beim Laufen ein bisschen Probleme. 10. Platz. Aber Ashley Gentle, die gewonnen hat, läuft 1,459. Die ist einfach mal 6 Minuten schneller als die zweitschnellste Frau. So, und da rutscht mir so ein bisschen die Kinnlade runter. Das ist natürlich bretthart, ja. Also wenn die auch noch ordentlich schwimmt und ordentlich Rad fährt. So, wie hast du es erlebt? Was hast du geguckt?
Also ich würde mal sagen, da im Hause, also das ist ja die Freundin oder Frau von Josh Amberger. Ich würde mal eine steile These in den Raum werfen. Die können ihre Tempoläufe wahrscheinlich zusammen machen.
Also ja, definitiv, würde ich auch sagen. Da ist nicht mehr viel Range.
Also beim Josh mitschwimmen, das wird dann schwierig, aber genau, ja, ist definitiv richtig krass. Und was man halt bei ihr sagen muss, ist, man, ja, die ist ja eigentlich ein paar, also ich bin jetzt nicht ganz so firm im Frauentriathlon, das tut mir vielleicht zwar ein bisschen leid, aber weil der Männertriathlon schon so stark umfassend ist, aber was man sagen muss, ist, dass die ja irgendwie die letzten 1, 2, 3 Jahre gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Und also auch auf der Kurzdistanz und jetzt da irgendwie den Switch halt zur 70.3. Aber ich habe jetzt ihr Ranking nicht irgendwie genau im Blick, aber ich glaube, die macht halt mega wenig Rennen und hat so vollen Fokus auf die beiden PTO-Rennen, Kanada und jetzt USA. Gut, aber die hat die beiden jetzt gewonnen, sind halt $200.000 Preisgeld. Also schon mal alles richtig gemacht auf alle Fälle aus wirtschaftlicher Sicht. Und das, was du halt sagst, also die anderen sind ja läuferisch auch stark. Das ist halt krass, dass das nochmal, dass sie da nochmal so den Unterschied macht. Was man ich halt sagen muss, oder, also ich weiß es nicht, ich weiß halt einfach, dass sie mit Josh halt im Boulder war. Ja, also direkt nach Mont-Tremblant. Und ja, auch da gehen wir später nochmal aufs Männerrennen hinzu. Irgendwie, wenn man jetzt so guckt, alle, die so ein bisschen spät angereist sind und vielleicht dann das ein oder andere Mal ein bisschen Probleme mit Hitze hatten, haben es, glaube ich, da in dem Rennen auch Faustdicke über die Ohren bekommen. Also ich war ja selber in der Zeit in Texas, also jetzt auch nur 1, 2 Tage. Aber ja, das sind halt 36 Grad und 90% Luftfeuchte. Das kann dir halt schon den Stecker ziehen. Da gehst du ja her auch noch bei Kienle drauf ein. Und das wird sie wahrscheinlich mega gut gehandelt haben. Und dann halt konnte sie wahrscheinlich einfach ihre Leistung abrufen, die sie halt drauf hat.
Ja, und wenn du mal kurz Ashley Gentle googelst, also sie hat eine sehr, sehr erfolgreiche Bilanz auf der Kurzstrecke. Ne? Sie war Junioren-Weltmeisterin, in der Staffel war sie Weltmeisterin mit den Aussies und sie war Vize-Weltmeisterin und ist zweifache Olympiateilnehmerin. Also so ein bisschen Speed auf der Unterdistanz ist definitiv vorhanden. Die ist sehr, sehr leicht gebaut und läuft halt offensichtlich unheimlich schnell, weil sie das natürlich in dem anderen PTO-Rennen auch schon gezeigt hat, was sie auch gewonnen hat. Und wenn man sich jetzt da nochmal die Ergebnisse reinzieht, sie ist ja im Prinzip unter uns gesagt unschlagbar, ja. Also sie läuft 8 Minuten schneller auf den 18 Kilometern als diese Taylor Nipp, die zweite geworden ist. Und insgesamt dann 6,5 Minuten schneller als Lucy Charles. Und das ist schon. Also sie sticht da richtig heraus mit der Laufleistung. Also und ist jetzt nicht so, dass sie in den anderen Disziplinen mega schwach war. Da war sie halt ein bisschen schlechter, hat ein bisschen Zeit verloren, aber sie rennt das halt gnadenlos zu und hat am Ende 1,5 Minuten Vorsprung. Also da ist aktuell kein Kraut gewachsen. Ja, und sicherlich, wie du schon sagst, auf Grundlage der klimatischen Bedingungen werden da bestimmt einige ihre Probleme gehabt haben. Ja, wenn du jetzt Paula Findlay anguckst auf Platz 10, die hätte man bestimmt stärker eingeschätzt auf dem Papier. Ja, aber hat am Ende im Laufen offensichtlich einen Platzer gehabt. Weil 1,17 ist jetzt nicht das Tempo, was man auf 18 Kilometer erwarten kann. Ja, das sieht so aus, wie war vorne in the Mix, ja, von Schwimmen und Radleistung und ist dann halt hops gegangen. Wie es manchmal so ist. Das ist ja auch bei den Herren dem einen oder anderen passiert. Lass mal da reingucken. Was hast denn du davon mitbekommen? Hast du dir die Show angeguckt im Fernsehen?
Naja, nee, weil es dann auch zu spät war und ich einen vollen Trainingsplan hatte. Also ich hatte Tempoläufer am Montag. Deswegen wollte ich dann schon auch schlafen und fit sein dafür. Und ich habe mir halt bloß die Ergebnisse angeguckt. Ja, ich habe halt gesehen, dass einen Colin Cartier, gegen den ich noch in Mont-Tremblant gestartet bin, dass der das Ding gewonnen hat, da einen Mega-Rennen abgefackelt hat. Ja, sonst aus deutscher Sicht halt Florian Angert auf Platz 5, Mika Not auf Platz 9. Also, was ich halt so finde, also außer vielleicht jetzt bei Flo, dass es, ich sag mal, 50% der Athleten, sowohl bei den Frauen als bei den Männern, denen gelingt es halt, irgendwie das jetzt noch gut hinzukriegen vor Kona. Und 50% ja, kriegen das irgendwie nicht ganz so beides hin, was ich auch verstehe, weil ja, bereitest du dich voll auf Kona vor, bist im Ironman-Training, aber du brauchst eigentlich den Speed davor. Also ein bisschen komisch, dann hat man noch auf Strava gesehen, dass das alles nach einem schnellen Rennen aussah, aber ein Thor Benedikt Madsen, Wattsysteme hin oder her, hat halt seine Wattwerte veröffentlicht, auf Platz 14 mit 310 oder 311 Watt. Das hört sich jetzt erstmal augenscheinlich nicht so viel an, aber wie gesagt, bei 36, 37 Grad und Luftfeuchte ist das halt schon ja eine Hausnummer. Und seine Laufzeit, ich habe sie nicht im Kopf, aber war irgendwie 3,42 im Schnitt. Ist jetzt auch nicht, wo man sagt, oh, ist mega schnell, aber müssen man erstmal nachmachen bei den Bedingungen. Und ja, vorne ging auf alle Fälle die Post ab. Und sonst glaube ich halt einfach so, wie es viele Athleten beschrieben haben, dass es viele Phasen gab, wo es den einen oder anderen halt richtig schlecht ging.
Das glaube ich, so liest sich auch die Liste und das deckt sich auch mit den Erzählungen von Sebi Kienle. Weil da habe ich tatsächlich einen Post gelesen von ihm als Auswertung. Und er hat sich seinen Rennverlauf so ein bisschen beschrieben wie der Verlauf eines Rookies im Triathlon. Und das als altgedienter, jahrelang am Start stehender Fuchs des Triathlons. Denn er hat so richtig schön ausformuliert, er ist mitgeschwommen mit der Spitzengruppe, die war sehr, sehr lang gezogen. Er hing da hinten dran, aber nach der ersten Runde ist er komplett geplatzt. Er meinte, naja, vielleicht so ein bisschen überhitzt schon beim Schwimmen. Auf jeden Fall resultierte es darin, dass er die zweite Runde deutlich langsamer schwimmen musste und dann mit erheblichem Rückstand aus dem Wasser stieg. Auf dem Papier würde man sagen, die 2 Minuten, die gehen schon noch, die er sich da abgeholt hat. Aber wenn man den Verlauf im Hinterkopf hat, ist er natürlich schon angeschlagen nach dem Schwimmen. So, und dann meinte er, beim Radfahren ist ihm genau nochmal das Gleiche passiert. Das waren offensichtlich mehrere Runden, ich glaube 8 Runden, immer hin und her. Und er meinte, die letzten 2 geplatzt, musste er wieder ganz langsam dann verhältnismäßig zu Ende rollen, hat sich in den Lauf gerettet. Und der Lauf ist eigentlich das, was man bei Sebi als das absolut herausragend Positive mitnehmen kann. Wir haben ja schon ewig über seine Achillessehne, Probleme und so weiter gesprochen. Aber hier fackelt er eine Zeit hin, 1 Stunde und 57 Sekunden, die nur unwesentlich langsamer ist als die von Colin Cartier, der das Ding gewonnen hat. Der ist 1 Stunde und 4 Sekunden gelaufen. Was bei den von dir angesprochenen Bedingungen natürlich auch krank ist, ne? 18 km/h, da weißt du Bescheid, das ist zügig. Und damit wird er am Ende 16. Ja, also das muss ein Auf und Ab gewesen sein in dem Rennen vom Allerfeinsten. Er hat dann bestimmt beim Laufen noch etliche Guys eingesammelt. Ja, und bei einem anderen Deutschen, beim Jan Stratmann, sieht es genau andersrum aus vom Verlauf. Ja, stabil geschwommen, halbwegs ordentlich Rad gefahren und dann leider beim Laufen ein bisschen hochgegangen. Da hat er nochmal 9 Minuten verloren und ist auf 26 gelandet. Aber muss wieder mal eine Schlacht gewesen sein. Mit für mich relativ überraschendem Ausgang mit dem Ergebnis Colin Cartier vorne, Magnus Dietliff auf 2. Damit hätte man rechnen können, dass der stark ist. Und Sam Long macht den 3. Platz mit Jo-Jo-Jo, hat die Radbestzeit hingebrettert und ist sehr stabil gelaufen. Also wenn der besser schwimmen könnte, würde er alles gewinnen, glaube ich.
Und Sam Long vor Sam Laidlaw.
Ja, die beiden, die sich da fast eine Schlägerei geliefert hätten da beim Collins Cup. Vom Verlauf her haben die sich auch sehr, sehr dicht beieinander befunden nach dem Radwechsel. Denn das, was Sam Long im Schwimmen verloren hat, auf Sam Laidlaw, das hat er offensichtlich beim Radfahren aufgeholt und hat dann aber beim Laufen gezeigt, pass mal auf, ich renne jetzt mal 2 Minuten schneller als du und dann ist das geklärt. Ich gehe aufs Podium und du nicht.
Ja, wäre mal interessant in dem Moment dabei gewesen zu sein, was dort an Wortwechsel stattgefunden hat, aber gut, vielleicht erfahren wir es ja noch, dass irgendwann mal.
Ob der
mal
ein oder andere gebellt hat, ich weiß es nicht, ne? Aber der war ja nicht am Start, der Joe Skipper. Florian Angert hatte sehr, 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 sehr stabilen Swimbike, ja, also gut geschwommen, vorne Spitzengruppe und sehr stabil Rad gefahren, hat beim Laufen ein bisschen eingezahlt, ne, also hat dort auf die absolute Spitze 5 Minuten verloren, auf dem Sam Laidlaw noch 2 Minuten, also damit trotzdem noch ein sauberer, starker 5. Platz und auch ordentlich Preisgeld, ne, mit dem 5. Platz gehst du auf jeden Fall nicht klamm nach Hause.
Ich hatte die Liste vorhin offen. Warte, ich glaube, vielleicht ist er gar noch auf dem Telefon. Auf alle Fälle ist noch, ich glaube, es sind 18.000 oder sowas, also oder noch mehr. Kann ja jeder nachschauen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist relativ, also es gibt ja für Platz 20 bis Platz 40 jeweils noch $2.000.
Ja, ja, das war richtig gut. Richtig,
also nur fürs Finish.
Warte mal, ich finde es irgendwo. US Open. Wie viel bekommt der Sieger?
Nee, warte, Konrad, ich habe schneller.
Ah, nee, jetzt bin ich beim Tennis. Aber es war so, der Sieger geht mit 100 nach Hause. Ne?
Warte, ich hatte hier ein Bild. Hier ist es. Also Platz 5, 35.000. Sieger 100.000.
Wow.
Zweiter 70, dritter 50.
Mhm. Naja, siehst du, aber es ist doch schön, dass es sowas gibt, dass die Jungs sich da ein bisschen was beiseite schaffen können für harte Zeiten.
Gut, man muss. Ne,
somit ist erstmal der Hawaii-Trip finanziert für die Top 10, würde ich sagen. Ne?
Ja, also ist finanziert. Aktuell ist natürlich, da unser Euro, hatte ich ja gesagt, so schwach ist. In den USA alles ein bisschen teurer als Europäer. Aber klar, also 35.000, damit sollte man Hawaii schon finanzieren können.
Da kriegt man ja jetzt erstmal harte Dollar quasi.
Da kriegst du harte Dollar, die besser sind als der Euro, ja.
Wer hätte das gedacht? Na ja. Ja, Kienle hat auch gesagt, er ist direkt jetzt weitergeflogen nach Kona, um dort die finale Vorbereitung zu machen. Ey, und ganz ehrlich, das ist ja nicht mehr weit bis Kona, ne? Weißt du genau das Renndatum?
Ja, weil ich an dem Wochenende, eine Woche später in Portugal starte. Das ist am 9. Oktober.
Das ist ja wirklich, das sind jetzt, wenn wir jetzt denken, dass Freitag ist, es ist nicht Freitag, aber wenn wir uns das vorstellen.
Aber noch zwei Wochen.
Dann ist es am Sonntag und dann noch zwei Wochen. Krass. Dann ist es schon wieder soweit. Dann sehen wir eine richtige WM und zwar auf dem richtigen Kurs.
Auf einem richtigen?
Im richtigen, auf der richtigen Insel.
Genau, mit richtigem Niveau. Und jetzt nochmal der Schulterschluss von Dallas zu Hawaii. Also ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass eigentlich die beiden Norweger, Blumenfeld und Eden, auch irgendwie drauf standen.
Mhm.
Aber die haben sich wahrscheinlich entschieden, jetzt nochmal eine ordentliche Kona-Vorbereitung hinzulegen. Du hast mir erstmal eine ordentliche Einheit von den beiden Jungs geschickt, wo ich halt früh schon drüber...
Ja, mal was zum Nachmachen, Kalle.
Ja, also auf alle Fälle ist eine Zielstellung. Aktuell ist das noch nicht möglich und man darf nicht vergessen, die haben das in der Höhe gemacht, ne? Also ich habe mir den Ort angeschaut.
Ja, ja, ja. Foromö ist das, ne? Ja,
ja, also auf 1,8, das ist schon ein richtiges Brett dort oben.
Okay, wir reden über diverse Wiederholungen von 2000 Meter Läufen. Ja, 12 mal 2000 mit ein bisschen Einlaufen vorne dran und mit leicht ansteigendem Tempo nach hinten raus. Ja, da kann auch schon mal was mit 3,14 oder 3,15 im Schnitt dann am Ende stehen. Ne?
Genau, also und das halt bei 24 Kilometer Tempoläufen auf alle Fälle ein gutes Brett, die scheinen fit zu sein. Und es wird spannend in Kona.
Yep.
Und nochmal kurz zurück zu Dallas, also weil alle ja sich mit den klimatischen Bedingungen so ein bisschen, was heißt, gehadert haben oder also das als Grund genannt haben, dass es halt das Rennen so hart gemacht hat. Ja, umso mehr ein Grund, warum wir jetzt wissen, warum Patrick seine Vorbereitung halt immer in den Woodlands macht. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit meinem Trainer, der meinte halt irgendwie auch, der hat irgendwie was gesehen von Patrick, eine Laufeinheit, 3,40, 3,20, 3,40, irgendwie immer 10-Minuten-Abschnitte in einem langen Lauf integriert. Da meinte er halt, dass Patrick ja dann eigentlich auch in einem Bereich, der für ihn sehr angenehm ist, halt ökonomisiert. Und das ist ja, dass er ja eigentlich wahrscheinlich von seiner Fähigkeit noch mal ein Stück schneller könnte. Aber da habe ich halt gesagt, das findet halt dort in den Woodlands oder Texas statt, was halt mega krass ist. Also der scheint auch wieder fit zu sein. Und wir wissen umso mehr, warum er jetzt immer da seine Vorbereitung macht.
Ja, das Ding ist, da ist halt keine Luft in der Luft. Das ist wie Höhentraining, nur halt nicht in der Höhe. Aber viel Sauerstoff kriegst du da halt nicht raus, ne? Wenn die Luft so dick ist und so warm. Ne? Das ist halt, man sagt ja, kalte Luft hat mehr Sauerstoffgehalt. Aber die ist da halt, ja, wie so ein bisschen Badewanne.
Genau, aber...
Immer Badewanne um den Körper rum.
Immer Badewanne. Wir brauchen nur noch 2 Wochen Geduld und dann... gucken wir uns das Rennen in Hawaii an und träumen davon, 2023 dabei zu sein.
Naja, definitiv, ja. Und du hast ja gesagt, wir können noch einen kleinen Ausblick Richtung Israel werfen. Das ist das Ironman-Rennen, was du dir so ausgeguckt hast. Da brodelt die Gerüchteküche, wer da alles so am Start sein soll. Das wird eine schöne Runde, ne?
Ja, also Rasmus hat erstmal gestern veröffentlicht, dass er den gleichen Rennplan hat wie ich.
Oh, also, das ist doch cool. Könnt ihr mal wieder einen Talk machen.
Können wir mal wieder einen Talk machen. Also Portugal und Israel. Genau. Der ist jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer jetzt nicht so bekannt, aber war in Tulsa auch schon Siebter. Und strammt immer knapp an der Hawaii-Quali vorbei. Samuel Hürzler macht auch Portugal, Israel. Ja, und dann hatten wir die anderen Namen, hatten wir schon angesprochen, mit Nils, Maurice, Dreizi, Boris. Und dann, Herr Tomschki hat mir noch den einen oder anderen gesagt, das kann ich jetzt hier noch nicht sagen, wer vielleicht auch Interesse hat, in Israel zu starten. Aber alle, die quasi zwischen den Zeilen lesen können und wissen, wo Tomschki, in welchen Kreisen er verkehrt, die wissen ja jetzt Bescheid.
So sieht's aus. Also da muss man halt die anderen Folgen nachhören, wenn man das noch nicht weiß, ne? Mit wem er so ab und an mal trainiert. Ja, es macht aber für Europäer absolut Sinn, diese Rennkombi, ja, dass man da die schönen 70-3s jetzt noch abnimmt im südlichen Teil Europas und dass man dann einen Ironman wählt. Erstens nicht so weit weg, zweitens nicht so viel Zeitunterschied, so wie Cozumel, ja, da hast du ja wieder deine 8 Stunden oder was das sind oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Dann hast du die klimatischen Bedingungen, die sind wahrscheinlich in Israel anders und vielleicht nicht ganz so eklig wie bei den anderen beiden Ironman-Optionen, die man noch hätte bis zum Jahresende. Von daher für mich absolut logisch, nachvollziehbar. Und ich war ja auch sofort dafür, dass du da startest, weil das Sinn macht, zumal es 3 Slots gibt.
Konrad ist immer für die volle Distanz, nur bei sich selber nicht.
Ich bin immer dafür. Nein, nur bei mir nicht. Nein, ich bin Sugarburner, das geht nicht. Ich kann nur bis olympisch denken. Ja, also wenn bei mir Ironman draufsteht, dann muss auch 51-50 dahinter stehen.
Gibt es da für nächstes Jahr schon Pläne? Also gibt es, also früher gab es ja mal so die Idee von Ironman, da so eine richtige Serie irgendwie draus zu machen. Da gab es ja auch mal bei den Profis richtig viele Preisgelder. Ich weiß, dass der Christian Otto das immer gemacht hat, diese Rennen. Aber das ist schon ewig her und mittlerweile dünnen die ja so ein bisschen aus. Ja. Aber ja, weil wahrscheinlich das neue Olympisch ist jetzt Mitteldistanz. Ja, aber gibt es da von dir schon Pläne?
Von mir gibt es aktuell gar keine Pläne. Also ich habe tatsächlich mein Triathlon-Rad in der Kammer stehen und seit dem Erkner-Triathlon nicht mehr angefasst. Ich war auch gar nicht mehr Radfahren seitdem. Ich war 1-2 Mal laufen und habe das jetzt erstmal so ein bisschen durchwirken lassen. So, und überlege jetzt, ob ich vielleicht im Herbst nochmal irgendwo einen 10er laufe, weil Laufen ging eigentlich jetzt ganz gut hinten raus und da könnte man vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Ans nächste Jahr habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht gedacht. Aber interessant, was du sagst mit diesem Konzept 50-150. Ich habe auch mal irgendwann so ein Konzeptpapier in die Fingerchen bekommen, wo genau sowas drin stand, dass eigentlich alle Rennen entwickelt werden sollen. So nach dem, so ein bisschen wie das Modell jetzt in Erkner war. Ja? Wenn du ein 70-3 auf dem Sonntag hast, ist es organisatorisch vielleicht möglich, 50-150 oder vielleicht noch was Kürzeres, jetzt haben sie es 418 vorgenannt, also wir könnten noch Sprintdistanz sagen, das haben sie auf dem Vortag noch geplant und umgesetzt. Das Ganze könnte man gemäß dieses Zettelchens noch ergänzen mit dem einen oder anderen Lauf, je nachdem, wenn das noch irgendwie machbar ist, dass man am Freitag vielleicht als Vorprogramm ein Läufchen noch irgendwie anbietet. Also ich glaube, dass das nicht komplett vom Tisch ist. Ich glaube aber, dass das organisatorisch eine Riesenherausforderung ist, weil es ist so, wie bei allen Veranstaltern und Veranstaltungen aktuell, du hast ein Problem, die Akzeptanz zu schaffen, ja, sei es nun behördlicherseits, Genehmigungsverfahren, aber auch bei den Anwohnern und Betroffenen. Und du brauchst eben immer sehr, sehr viele Menschen, die bereit sind, mitzuhelfen. Und das hatten wir jetzt auch wieder beim Trailrun, die Herausforderung. Es hat sich am Ende so dargestellt, dass wir es hinbekommen haben, aber es war schon knirsch, ja, die Leute zu motivieren, kommen, helft doch mit. Also ich glaube, Micha hat es mal in unserem Genehmigungspodcast schon mal rausgehauen. Es wäre wirklich sinnhaft, wenn jeder, der regelmäßig an Triathlons und Läufen teilnimmt auch mal überlegt, ob er vielleicht bei irgendeiner regionalen Veranstaltung bei sich selbst um die Ecke auch mal als Helfer auftritt und einfach sagt, ey, komm, Leute, ich finde Sport geil, ich finde Veranstaltungen geil, ich unterstütze das auch mal. Ja, und stelle mich selber mal als Streckenposten an den Rand. Ist auch eine geile Perspektive, das mal von außen zu sehen. Ja, dann kann man mal so ein bisschen über sich selbst nachdenken, wenn man mal im Eifer des Gefechts einen Streckenposten anmotzt. Ja, also da kriegt man dann mal einen anderen Blick drauf. Also kann ich nur empfehlen, macht das mal, sucht euch mal eine regionale Laufveranstaltung und meldet euch freiwillig als Helfer. Weil ich weiß intern, die suchen alle händeringend nach Leuten, die eben genau diesen Job machen. Streckenposten, absichern, Nachversorgung, Orgbüro, egal was, jeder hat so seine Stärken. Ja, kann man sich einbringen.
Ja, cool, auf alle Fälle, ja. Und andere mit dem Perspektivwechsel, da ist wahrscheinlich viel Wahrheit dran, ne?
Ich kann das selbst von mir bestätigen, ja. Wie schnell rutscht einem da ein blöder Spruch raus, wenn mal irgendwas nicht klappt, wenn der Posten nicht richtig aufmerksam war oder der Kegel falsch stand oder keine Ahnung.
Oder wenn das Führungsmotorrad sich mal abmault und die Strecke nicht kennt.
Das ist natürlich auch, ja, also da kann passieren, ja. Habe ich auch von gehört. Das ist auch mal. Ja?
Genau, aber
ich hoffe, es geht ihm wieder gut. Oh, hat bestimmt wehgetan.
Nee, das glaube ich auch. Nee, aber klar, da muss man ruhig bleiben, weil die Leute machen am Ende auch nur ihre Arbeit und die können halt auch nichts dafür, wenn sie in dem Moment noch nicht irgendwie wissen, wo es halt lang geht.
Ja, das ist halt, ne? Und am Ende, müssen wir mal konstatieren, ist ja der Athlet immer derjenige, der hauptverantwortlich ist, die Strecke zu finden. Das steht in dem Reglement so verankert, du bist verpflichtet, dir Streckenkenntnis zu verschaffen, dir die Pläne anzugucken, du musst wissen, wie viele Runden, du musst wissen, wo es links und rechts rumgeht. Ja, das kann man ja auch alles sich vorher erarbeiten. Ich meine, wenn man jetzt da völlig neu zu so einem Event hinkommt und überhaupt keine Ahnung hat, ist es natürlich schwer, aber man könnte. Ja, und eigentlich muss man, aber man verlässt sich ja zu gern darauf, dass man geführt wird und quasi sich um nichts kümmern muss und das dann ganz eindeutig ist, wo man lang muss. Aber jeder, der bei einem Wettkampf irgendwo falsch fährt und falsch läuft, es sei denn, es ist wirklich falsch rum abgesperrt. Da gab es mal in Chamorin so ein Ding, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo die wirklich bei der Laufstrecke anfangs eine falsche Strecke geflattert oder gegittert hatten und das erst noch umbauen mussten und das irgendwie verpeilt hatten. Da ist mal irgendwann vor 2 oder 3 Jahren was schiefgegangen.
Ja, und dies Jahr beim Hannover-Marathon war das auch so. Da haben irgendwelche Leute ja quasi nachts die Beschilderung geändert und da ging es halt nur um ein Haus. Also es war halt einfach nur, ob du um das Haus rumläufst und dann rechts läufst oder vorher diese kleine Schneise rechts läufst. Und dann war es so, dass das dem Veranstalter, also die sind dann halt alle zu kurz gelaufen, die Spitzengruppe bei den Männern. Und ich glaube, Hendrik Pfeiffer, ist der in München gelaufen?
Ja, ist er. Und ich glaube, die haben nachgemessen, die Strecke, und die hat trotzdem gereicht. Es war aber knapp, glaube ich, ne?
Genau, die hatten richtig Glück, dass es noch gereicht hat. Aber das, was du halt sagst, und das wäre halt wär echt schade gewesen. Aber da konnte der Veranstalter halt auch nichts dafür, dass irgendwelche Jungs meinen, halt nachts die Schilder umzustellen.
Ja, man hat halt bei einem Marathon wirklich eine weite Strecke. Und so groß das Team ist und so aufmerksam man auch ist, man kann nicht hundertprozentig alles morgens vor dem Rennen nochmal kontrollieren. Ja, da ist so ein bisschen, man verlässt sich am Ende auch auf einzelne Streckenposten, dass die das alles verstehen und alles wissen, aber ey, du kannst das niemals ausschließen. Ja, wir hatten jetzt beim Trailrun 10 Kilometer durch den Wald. Ja, für die XL-Strecke war es sogar noch ein bisschen mehr, obwohl die halt Teile zweimal gelaufen sind. Du musst dich drauf verlassen. Du gehst am Samstag durch den Wald und sicherst die Strecke top dicht. Ja, also, dass sich wirklich niemand verlaufen kann. So, und dann machen wir natürlich morgens noch Kontrollrunden, ob irgendjemand einen Absperrband abgerissen hat, ob es irgendwo, dann wird es geflickt, dann wird es in Ordnung gebracht. Aber irgendwann ist die letzte Kontrollrunde rum. Wenn dann aber nochmal ein Wanderer meint, ich muss jetzt hier ein Band abreißen, weil das kann ja wohl nicht sein hier im Wald. Das ist möglich, das kann passieren, ja. Und wir haben auch Streckenposten und auch Crewmitglieder im Wald stehen, die auch viele Streckenteile angucken und kontrollieren. Aber du kannst niemals ausschließen, dass auf kompletten 10 Kilometern alles noch haargenau so richtig ist, wie es sein soll. Es ist, wir arbeiten dann auch mit Führungsfahrrad und versuchen so gut wie möglich, aber die Strecke ist halt auch so krass. Du kannst nicht komplett vorwegfahren, weil du rennst da halt 250 Stufen die Treppe hoch. Da kommst du mit dem Führungsfahrzeug einfach nicht, das schaffst du nicht. Bist du zu schlecht für.
Wie läuft das ab? Der wartet dann unten, oder wie?
Ne, wir führen quasi bis ran und oben muss der Nächste übernehmen. Aber das ist personell halt auch sehr aufwendig. Also eigentlich, um die Führung komplett abzudichten, bräuchtest du 5 Führungsfahrräder, weil du halt mehrfach wechseln müsstest.
Ah, okay.
Weil es ist teilweise so steil im Wald, dass der Läufer halt deutlich schneller ist als der Radfahrer. Du müsstest absteigen und schieben, kommst du halt nicht hoch.
Ah, krass.
Ne? Also wir haben da einen Streckenabschnitt, der nennt sich die Rampe. Da rennen die ersten 3 hoch in Tippelschritt und alle anderen krabbeln. Also da ist nichts mehr mit Rennen. Steigen, krabbeln, hoch, kämpfen irgendwie. Da kannst du natürlich nie mit dem Führungsfahrrad arbeiten. Und, naja, also das ist halt so die Challenge und man muss da für Verständnis werben, dass halt nicht alles immer zu 100% abzudichten ist. Ja, wir sind ja nicht im Labor, sondern wir sind ja draußen.
Nee, definitiv. Und ja, aber gut, dass es jetzt überall geklappt hat. Und ja, so wie gesagt, da muss man halt als Athlet auch sich 1-2 Tage vorher mal die Strecke anschauen, wenn man auch bei solchen Groß-Events startet.
Machst du ja auch in der Regel. Also man will ja auch so ein bisschen was wissen. Wir wollten ja, also am Beispiel von Dresden sieht man ja, wie gern wir eine Strecke getestet hätten. Aber da ist ja einiges immer durcheinander gekommen. Aber die, nochmal um den Bogen zum Dresden zurückzuspannen, meinst du, die Strecke, die es jetzt war, die hat das Potenzial, 2000 Athleten zu fassen und im nächsten Jahr die gleiche zu sein? Oder muss da nochmal gearbeitet werden?
Das weiß ich nicht. Also natürlich liest du das ein oder andere hier in den Foren. Ich glaube halt so ein bisschen, dass das Rennen Potenzial hat. Ich glaube aber, dass weiterhin auch ein bisschen gegen das Rennen geschossen wird. Und was ich halt gehört habe, ist, dass es quasi irgendwie am Freitag ja irgendwie in so einem Kongresszentrum halt diese Nudelparty gab oder sie haben es halt Bankett genannt. Und das war wohl richtig, richtig gut. Und da, ja, hat Ironman sich halt schon richtig, richtig Mühe gegeben, das einfach wieder gut zu machen. Aber natürlich mit der ersten Aktion hat man gegenüber allen Athleten und Sportlern natürlich etwas Vertrauen verspielt. Und was ja immer weg ist, das dauert halt ein bisschen, um das wieder aufzubauen. Ich denke, dass es nächstes Jahr funktionieren kann, aber ich glaube nicht, dass dann sich wie jetzt 2500, 2800 Mann anmelden. Ich glaube halt einfach, ja, um die Zahl wieder zu erreichen, brauchst du jetzt wahrscheinlich 2-3 Jahre und musst halt zeigen, dass es halt auch stattfindet im Juli. Also ich glaube zum Beispiel aus deutscher Sicht, werden schon einige wieder sagen und kommen, aber jemand, der, sag ich mal, jetzt aus Kolumbien oder Ecuador seinen Sommerurlaub nach Dresden verlegen wollte und hier ein bisschen Kultur machen mit einem Ironman 70.3, der wird sich das halt überlegen und das dauert jetzt einfach ein bisschen. Ja, und bei der Strecke muss man halt schauen, inwiefern die Potenzial hat. Und das geht, aber gut, das Schwimmen ging jetzt wohl im Hafen, außer dass es ein bisschen kalt war. Ja, und was halt cool gewesen sein soll, aber das konnte sich ja jeder vorher vorstellen, also das Laufen unten am Elbufer, das muss schon mega cool sein. Also das kenne ich auch selber vom Dresdner Citylauf. Ja, das hat schon auf alle Fälle Flair. Also das kann ich nur sagen, dass ich mir das schon auch als Ironman-Veranstaltung richtig cool vorstellen kann. Natürlich bei 6 Grad oder 8 Grad und Regen ist da halt nicht so viel los. Da fehlt dann natürlich ein bisschen Stimmung.
Ja, definitiv. Und du hast damals in der ganzen Dresden-Diskussion mal so nebenbei erwähnt, dass es ja noch einen Dresden-City-Triathlon gibt. Tatsächlich ist der noch ausstehend. Der war ursprünglich auf dem 28.08. geplant, musste auch verschoben werden und steht jetzt für den 2. Oktober auf dem Menü. Also wer Bock hat,
ja,
auf, auf ein relativ frisches Rennen, ja, auch ein bisschen Gamble mit dem Wetter. Naja, man weiß ja nicht, ne? Anfang Oktober. Man hatte schon mal Frost Anfang Oktober, aber es muss ja nicht sein, ne? Ja, also weißt du aus dem Kopf, wie Distanzen?
Nee, das.
Ich sehe, ach ja, bin gerade drauf. Olympic und Sprint.
Ich kann da jetzt.
Naja,
okay. Also ich kann jetzt nur sagen, also wir sind ja hier ein ehrlicher und offener Podcast. Also das ist organisiert von, glaube ich, der neuen Firma oder Anteilshaber von Herrn Jeschke, der früher den Köln-Triathlon gemacht hat. Ich glaube, da haben einige Athleten natürlich schon noch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie das irgendwie im Impressum nachlesen. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dort alle gleich Hurra schreien. Und 2. Oktober kann natürlich auch warm sein und risky. Ich denke, das ist halt einfach dieser olympische Triathlon in Dresden, der früher immer stattgefunden hat, mit relativ hohen Preisgeldern für Profis. Also der war ja immer relativ hoch dotiert, mit 10.000 Euro auf einer olympischen Distanz, 5.000 Frauen, 5.000 Männer. Mhm. Das hat sich schon immer gelohnt, aber ich glaube, das ist halt wieder dort hinten in Bülow, in dem Wohngebiet. In der Elbe schwimmen, 2. Oktober, naja, fließendes Gewässer. Ja, ja. Ich glaube, sie hatte jetzt 16,5, das wird schon nochmal haarig.
Ja, das wird wahrscheinlich nochmal weniger. Und angesagt sind für die olympische Distanz 3,5 Kilometer.
Na, das ist halt stromabwärts, wie früher.
Logo, genau. Durch die leichte Strömung der Elbe entspricht es etwa 1,8 Kilometer, würde er sagen. Ne? Also in der Ausschreibung. Aktuelle Wassertemperatur und so weiter. Ja, also man wird schauen, ne, was da so...
Vielleicht also hat der Konrad... Vielleicht hast du ja Lust, deine Saison zu verlängern.
Im Leben nicht. Ganz ehrlich, ich mache da lieber Urlaub an dem Wochenende. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Alles gut. Aber du hast schon recht, Kölner Adresse. Da ist halt, die heißen jetzt Kuba Running, ist jetzt die Firmierung. Kein Name dazu, aber Kölner Anschrift. Das wird schon aus der Richtung kommen, ja. Ich meine, das hat ja in Dresden wirklich stattgefunden und war ja auch schön und war ja auch gut gemacht. Von daher geben wir dem Ganzen eine Chance. Es hat auch eine gewisse Tradition. Das seit 2015 findest du Ergebnisse. 2020, 2021 leider nicht stattgefunden, Corona-bedingt nehme ich an. Und jetzt wieder angesetzt. Ja, naja, wer Bock hat, ne? 2. Oktober, mal ein bisschen dickeren Neo anziehen, mal eine Badekappe drauf, eine schöne dicke, ne? Und vielleicht nochmal eine Weste ans Rad gelegt, zur Sicherheit. Ne,
da zählt dann Aerodynamik nicht so viel, ne? Weil du hast ja quasi Weste und so an, also brauchst du keine Aero-Gains am Fahrrad, weil die machst du alle genau. Wieder weg mit der Kleidung.
Ganz genau, da brauchst du eher eine kleine Heizung. Ja? Alright, Kalle, haben wir es durch, ja, und schauen mal, wie es weiterläuft. Also nochmal ganz kurz zu deinem Persönlichen, du bist halt voll im Training, ja, man sieht es auf Strava, es wird ja eine Session nach der anderen abgezogen, in der Regel dreimal am Tag, halt Profi-Style und jetzt geht es auf 73 Portugal, du hast gesagt Mitte Oktober. Und dann weiter Richtung Langstrecke.
Genau, also ich gebe natürlich schon noch ehrlich zu, dass ich nach Livigno in Leipzig halt eine Mega-Form hatte. Ich denke auch, dass ich die in Mont-Tremblant hatte. Und dann natürlich auf eine Art und Weise mit mir dann schon hadere oder auch unzufrieden bin, dass ich, was wir ja auch immer besprochen haben, müssen wir jetzt nicht noch heute nochmal machen, dies Jahr echt irgendwie fit bin, vor allen Dingen jetzt in der zweiten Hälfte. Und das möchte ich halt einfach nutzen. Und jetzt ist Portugal halt die erste Station. Und dann halt Israel und was man halt gesehen hat, ist, dass quasi im Ironman, du musst halt einfach deine Hausaufgaben gemacht haben. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel Kalmar nochmal rückblickend anschauen, da waren auch mega viele Profis. Am Ende haben sich aber trotzdem die durchgesetzt, die halt ja solide und fit waren und das möchte ich in Israel zeigen. Und da bin ich eigentlich erstmal guter Dinge. Jetzt hast du natürlich gerade noch eine Sache, muss ich nicht erwähnen, der Zweck von mir nochmal. Alistair Brownlee ist raus. Hawaii, hast du es gelesen?
Ich hab's gelesen. Mal wieder irgendeine Stressfraktur. Ja. Bedauerlich.
Ja, ist halt krass. Das ist eine interessante Sache. Die hatte ich am Anfang des Jahres mit Jan Raphael, nachdem ich halt in Mallorca oder Rimini halt nicht ganz so zufrieden war. Und du sagst ja, ich bin einer, der gut trainiert. Das denke ich, bin ich auch. Aber er meinte zu mir, weil ich dann gesagt habe, ja, boah, jetzt muss aber mal. Und dann meint er so, naja, aber du bist ja noch nicht wie die ganzen Jungs immer 140, 150 die Woche gelaufen und hast so viel Verschleiß an deinem Körper. Also Luft hast du auf alle Fälle noch. So, und das war erstmal eine schöne Aussage. Es hat mich mega gefreut damals und auch cool, dass er sich da halt die Zeit genommen hat, mit mir da Stunde zu sprechen. Aber das jetzt zurück zu Alistair. Also klar, Olympiasieg und das zweimal wiederholt. Aber so viel Verletzung, wie er hat auf alle Fälle, ja, hat wahrscheinlich früher schon richtig, richtig Gas gegeben.
Also dazu noch mal ein bisschen hören sagen. Ja, ich habe von Björn Gaesmann mal einen Podcast gehört, der da vehement gesagt hat, und zwar mit Nachdruck, jegliche Stressfraktur im Körper kommt von der Mangelernährung. Es kommt einfach nicht vor, wenn du dich vernünftig und umfänglich ernährst, dass du eine Stressfraktur bekommst. War seine Meinung, sein Standpunkt. Ich selber kann das nicht beantworten. Ich weiß nur, Ellie Brownlee sieht jetzt nicht unbedingt sehr stämmig aus. Und ich weiß, dass Blumenfeld und Eden noch keine Stressfraktur hatten.
Ich weiß aber, dass...
Und die sehen wohl genährt aus.
Ich weiß aber, dass Ellie Brownlee auch aus persönlichen Rennen- und Nachrennerfahrung seine Kalorienbedarfe früher, ob er es jetzt noch macht, weiß ich nicht, oft mit Hefe gedeckt hat.
Ja gut, das ist ja aber
und nicht
jetzt,
zu wenig.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt, das ist ein Brite, ja, was willst du erwarten, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine ausgewogene Ernährung. Es kann durchaus bei einem Nährstoffmangel irgendwo hängen, ne? Also steckst du nicht drin, weiß man nicht, ist halt jetzt dementsprechend so. Und zu den Laufumfängen, ja, das hört man immer wieder, ne? Dass Triathleten auf der Langstrecke über 100 Kilometer konstant die Woche. Aber dagegen spricht zum Beispiel auch wieder von Gesmann gesagt, der da sagte, ein Patrick läuft im Leben nicht so viel. Und das hörst du auch aus der Seib-Squad hier, Sebi Kienle läuft im Leben nicht so viel. Guck mal, was der für eine Laufzeit auf der 18 hat. Also Tempo hat er auf jeden Fall. Und er hat es ja auch schon mehrfach gezeigt, dass er es auch über einen Marathon kann. Und ob ein Frodeno noch in der Lage ist, über 100 Kilometer konstant die Woche zu laufen bei seinen Schwierigkeiten aktuell, ich weiß es nicht. Bei den Norwegern könnte man ja bei Strava gucken, wie viel sie im Schnitt haben. Da ist es schon viel. Ja, das muss man auch sagen. Aber es ist auch nicht alles bretthart. Die laufen auch mal ein 5,30er-Tempo und nennen das Recovery Run. Es ist ja auch dabei, sowas, ne?
Nee, definitiv. Also ich denke, es muss alles dabei sein. Ich meine halt einfach nur, dass man halt schauen muss. Aber klar, also das ist halt jetzt schade. Aber deswegen, also ich konzentriere mich jetzt auf die beiden Rennen. Portugal, Israel, um 2022 all das, was wir hier besprochen haben und investiert haben, zu nutzen und da das Blatt zu wenden. Bin guter Dinge, die Form ist weiterhin gut und ansteigend und ja, so kann es weitergehen.
So soll es weitergehen. In diesem Sinne, Aloha Kalle.
Aloha und dir viel Spaß beim Wintertriathlon in Dresden am 2. Oktober.
Merci. Ciao.
Ciao.